Also aus dem Flugzeug rausgekommen, mein Bruder mich angerufen und gesagt, Alex, wir wurden gerade gesperrt. Das hat mich extrem geprägt, auch diese Zeit. Immer der Gedankengang, okay, ich weiß, was ich monatlich einfach an Fixkosten einfach habe hinten raus halt, und das rechne ich mal 6 oder sowas zum Beispiel, einfach um diesen Puffer zu haben, um die Sicherheit zu haben, egal wenn was passiert. Die Firma ist quasi mein Leben, genau. Und das ist das Entscheidende dann nachher. Die muss überleben.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel. Heute zu Gast ist der Alexander Krug und wir erzählen die Story, warum der Alex bereits als Schüler eine Gaming-Webseite hatte, dann aber trotzdem zu Yahoo nach München gegangen ist, um dort weiter Games zu machen und dann sogar Spiele für Germany's Next Topmodel und Galileo entwickelte, um schlussendlich und heute bis zu 2,5 Millionen Spieler am Tag zu erreichen und damit Meta und Microsoft glücklich zu machen. Alex, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Erzähl mal was über dich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein halt. Genau, also wie gesagt, Alexander Krug, 42 Jahre alt, ursprünglich aus Berlin, aufgewachsen in Mitte, jetzt Pankow. Hab zusammen mit meinem Bruder eine Spielefirma, nennt sich Soft Games. Und wie du schon gesagt hast, wir entwickeln hauptsächlich Spiele, sogenannte Instant Games, das heißt Spiele, die man halt direkt im Browser ohne Download, ohne Installation spielen kann. Arbeiten dort zusammen mit Meta, Facebook, Samsung oder Microsoft und wohne mit meiner Familie, wie gesagt, im Norden von Berlin. 3 Kinderchen, Frau.
Und das scheint ja schon eine ganze Weile sehr erfolgreich zu machen. Spieleentwicklung, bist du ein Spielenerd oder wie kommt man dazu?
Tatsächlich nicht. Also ich mache das zusammen mit meinem Bruder und wir ergänzen uns wunderbar, weil, wie gesagt, mein Bruder ist eher der Spieler, derjenige, der unten im Keller Counter-Strike mit seinen Kumpels gespielt hat, währenddessen ich andere Tätigkeiten nachgegangen bin, auf alle Fälle damals. Es ist durch Zufälle entstanden, tatsächlich halt. Ich muss mal ganz, ganz, ganz weit zurückgehen. Schulzeiten, 11. Klasse, Informatikunterricht ging's los. Ich bin noch heute sehr dankbar meiner Informatiklehrerin damals, dass sie uns nicht mit dem Sort-Algorithmus und Basic durchgequält hat, sondern 99 muss es gewesen sein, kam ja das Internet auf und dementsprechend auch HTML als Programmiersprache und sie hatte uns den Gefallen getan tatsächlich, dass wir das ausprobieren durften. Und wir haben die Aufgabe bekommen, baut eine Webseite zum Thema Software oder zum Thema Games und dadurch entstand dann Soft Games, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich bauen will. Und dann habe ich angefangen, die Website zu bauen und das hat mich so begeistert, dieses Thema, dass ich angefangen habe, mir so ein Buch zu kaufen, das durchgearbeitet habe bis Wochenende. Und nachdem ich den Projekt fertig war, ich dachte, okay, was mache ich dann als nächstes? Was kann ich denn jetzt für ein Thema finden halt dann nachher? Und habe immer noch Freunde von mir, die damals angefangen haben, auch selber zu programmieren, aber nicht Webseiten, sondern Spiele. Und ich fand das wahnsinnig unfair, dass nur ich und noch vielleicht zwei andere Freunde das spielen konnten, diese Spiele, weil ich fand die total super. Und habe gesagt, okay, hey, ich baue eine Webseite zum Thema Spiele, wo ich einfach Spiele von meinen Freunden und dann später wurde es immer ein bisschen mehr von Indie-Developern vorstelle, sie teste und dann zum Download zur Verfügung stelle halt raus halt. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen.
Ja, das ist so ein Service-Spiele-Portal. Alex testet?
Genau, der Alex hat getestet und losgelegt halt. Ich weiß nicht, ob jemand kennt, Gamigo war damals halt das große Ding. Die haben versprochen, jungen Leuten, die mit denen zusammen, kann man kostenlos hosten lassen, die Spiele. Man die Webseite hosten lassen, man konnte kostenlos die Domain über sie beziehen, wenn man halt die Gamigo-Werbung entsprechend auf der Webseite einbindet. Das habe ich alles in Anspruch genommen und habe mich ganz doll gefreut, als Schüler irgendwie 100, 200 Euro im Monat zu verdienen und habe gemerkt, wow, das macht zum einen mega Spaß, ne, weil darum herum eine Community entstanden ist von Indie-Developern, die ist nachher, ne, anfangs musste ich halt suchen nach diesen Indie-Devs. Nachher sind die zu mir gekommen und haben mich gebeten, dass ich die Spiele teste, damit sie besser werden hinten raus halt. Und habe dabei parallel damit Geld verdient halt und fand das super spannend.
Das heißt, du hast als Schüler schon Geld verdient mit diesem Thema, nebenher Geld verdient. Kommst du aus dem Unternehmerhaushalt oder eher nicht?
Eher nicht, tatsächlich nicht halt. Also mein Vater war jahrelang beim Fernsehen, hatte das Glück, dass er nach der Wende beim MDR angefangen hat, dort als Hauptabteilungsleiter auch ein ganz gutes Standing hatte entsprechend. Und wahrscheinlich wäre ich wahrscheinlich auch irgendwie in die Richtung hergegangen. Meine Mutter, die war bei der Bundesingenieurkammer jahrelang angestellt und dort unterwegs halt. Aber immer wahnsinnig viel Unterstützung bekommen einfach auch halt. Ich bin heute sehr dankbar meinen Eltern, dass sie mir diese Unterstützung gegeben haben. Ich bin damals in der Schule gekommen und sagte halt, ich brauche einen PC, ich muss programmieren können. Mhm. Was soll das? Ne? Und dann haben meine Eltern überzeugt und die haben mir den tatsächlich gekauft, diesen PC, dass ich anfangen konnte, halt mir diese Webseiten zu bauen halt.
Ja, war bei mir ähnlich. Also mein Bruder war da der Vorreiter. Ne? Ich habe auch alle PCs durch, Amiga 500, Amiga 600, Commodore C64.
Und ja, ich habe im 386er angefangen tatsächlich. Halt.
Ja, das noch mal drunter. Okay, krass. Dann warst du früher als ich, was das angeht.
Ja.
Zumindest, ja. Okay, das heißt aber, das Geld, was du neben der Schule verdient hast, das konntest du dann nicht so konvertieren oder das war nicht so viel, als dass du denn nicht weiter quasi eine Ausbildung forciert hättest. Du hast also dann Schule abgeschlossen. Studiert?
Genau, das war meinen Eltern sehr wichtig, glaube ich, auch einfach, dass ich dann, dass ich diesen Weg gehe, okay, du machst dein Abitur und danach gehst du studieren, damit du was in der Hand hast dann nachher. Bin studierter Mediendiplom-Wirt.
Mhm.
Ja, also ich habe immer gesagt.
Diplom noch, sehr gut.
Kein ja, Bachelor. Wer nichts wird, wird Wirt und wer gar nichts wird, wird Diplom-Medienwirt, habe ich immer gesagt gehabt dann nachher halt. War eine schöne Zeit. Das war irgendwie so in einem kleinen Städtchen mit Weider, Nähe von Leipzig, zwischen Leipzig und Chemnitz so ein bisschen mittendrin halt, mitten im Nirgendwo, sagt man wahrscheinlich auch.
Da landet man mit Absicht oder weil man den NC in Berlin nicht getroffen hat?
Tatsächlich, also es gab einen Eignungstest tatsächlich, den man bestehen musste, weil auch heute noch ist es eine sehr gute Uni, weil du dort gelernt hast, also wie gesagt, Medien.
Ja.
Das heißt also, du hast tatsächlich ein Studio gehabt, wo du halt Fernsehmoderation machen konntest. Du konntest aber auch, wenn du sagst, nee, ich bin ja der Techniker, konntest du halt dann Kameratechnik und Co. lernen. Also wirklich ein richtiges Fernsehstudio ist aufgebaut, wo dann auch Fernseh produziert wird tatsächlich, Fernsehshows. Oder Fernsehsender, ein eigener Fernsehsender, wo dann auch produziert wird. Wir haben ein eigenes Radio vor Ort, wenn man mehr in Richtung Radio gehen möchte, halt an der Print, Zeitung haben sie gehabt halt. Also du hast quasi, wenn du dorthin gehst, kriegst du komplett einmal, also damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals hast du wirklich von A bis Z Medienlandschaft kennengelernt hätten raus halt. Problem für uns war so ein bisschen leider, dass es halt, es war eine technische Universität und wenn du als Medienmanager dorthin kommst, dann willst du ja nicht lernen, wie die Kamera innen funktioniert, sondern möchtest ja eher das davor kennenlernen oder das Managen in dem Sinne kennenlernen. Halt dann nachher. Aber nachher im Endeffekt habe ich wahnsinnig viel gelernt, wie halt auch gerade TV oder Radio und Co. Funktioniert und es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Dementsprechend war es keine jetzt, ja, weiß ich nicht, verschwendete Zeit. Ja.
Und dann ging es quasi von Mittweida nach München.
Ganz genau. Wir mussten natürlich dann ganz klassisch ein Praktikum machen, ein Praxissemester, wo ich überlegt habe, okay, was mache ich? Hatte überlegt, ob ich jetzt hier nach Berlin zu Jamba gehe, weil ich damals schon das Thema sehr, sehr, sehr spannend fand und auch das ging ja mega ab halt. Oder ob ich quasi die Zeit nutze, um Berlin zu verlassen. Einfach mal, ne? Man wird ja auch ein bisschen älter und flügge und so. Und habe dann überlegt, ob ich zu web.de gehe oder nach München zu Yahoo.
Web.de wäre Karlsruhe gewesen, ne?
Genau, Karlsruhe. Mhm. Das war eine Mischung aus Karlsruhe und München. Und ich fand dann, ehrlich gesagt, München ein bisschen spannender als Karlsruhe.
Ja, geht nicht. Vielen so?
Ja, weiß nicht. habe dann angefangen, erstmal ein Praktikum zu machen im Bereich Yahoo Games. Also Yahoo hatte verschiedene Produkte, damals wie auch heute vielleicht. Also was du hast, ein Produkt ist einfach eine Webseite, die sich nur um Games kümmert oder nur um Sport kümmert oder nur um Horoskope oder was auch immer es alles sein mochte hinten raus. Und ich durfte mich um das Thema Games kümmern und habe dann dort unter anderem zusammengearbeitet oder durfte da kennenlernen oder mit einbinden. Dann habe ich dann Heiko Huberts von Big Point zum Beispiel, wo er uns gepitcht hatte, dass dann seine Browser-Games mit eingebaut worden sind halt. Also solche wilden, frühen Zeiten war das halt dann damals entsprechend. Wie gesagt, war eine sehr, sehr schöne Zeit, sehr viel gelernt dann auch entsprechend. Auch gelernt, wie Webseiten in dieser Größe funktionieren, wie entsprechend auch Nutzerströme man variieren kann, welche Banner funktionieren, um halt von der Webseite, von der Startseite von yahoo.de dann entsprechend Leute zu dir kommen auf yahoo.de/games halt in dem Sinne. Genau, das habe ich dann, Praktikum war zu Ende und dann wurde ich gefragt, ob ich noch ein bisschen länger bleiben möchte als Freelancer, Contractor, wie man das nennen möchte halt. Und habe ich gesagt, klar, mache ich mit. Auf geht's. Und durfte dann, weil mein damaliger Chef dann zu ProSieben gegangen ist, durfte ich übernehmen von ihm dann noch die ganzen anderen Produkte. Also Yahoo Games, das war, wie gesagt, noch Horoskope, Sport und so weiter und so fort halt. Und dann war aber irgendwann auch genug. Und dann bin ich zurückgegangen, habe fertig studiert, mein Diplom geschrieben halt. Genau.
Und dann ging es als mit der eigenen Gründung quasi los und so richtig durch die Decke.
Ganz genau, ganz genau. Also immer parallel habe ich dann trotzdem immer auch Softgames gehabt, auch wenn es jetzt keine eigene Firma war, sondern habe mich immer darum gekümmert gehabt, das einfach weiter aufzubauen halt. Sei es halt lange, lange Zeit als, diese Indie-Community, Indie-Developer-Community, dort halt Messen organisiert oder auch, also Conventions oder auch auf dem großen Messen, Games-Convention war es damals halt Messestände und die dann verkauft so ein bisschen an die kleinen kleine Indies, die dann halt auch vorstellen konnten, ihre Schichten, auch Erfolge gehabt, wo dann halt einen Indie gefunden hatte, tatsächlich Atari als Publisher. Also es hat mir jetzt nicht viel geholfen, weil ich, wie gesagt, da keine Anteile leider hatte in dem Sinne. Aber wie gesagt, man hat gelernt so ein bisschen, ne, wie man als 20-Jähriger gegenüber größeren Unternehmen auftritt, versucht hat, Sponsoren zu bekommen. Lange Zeit haben wir mit Computec, Microsoft, Vodafone und wem auch immer alles halt daneben halt. Interessanterweise kam dann auf, im Rahmen einer Kooperation, die wir hatten mit Vodafone, kam das Thema entsprechend auf, so hey Alex, wir suchen Mobile Games für unsere Portale. Hast du da nicht was? Kannst du da nicht helfen in dem Sinne? Und ich so, ja klar, hier, riesen Community an Spieleentwicklern, da frage ich mal nach und dann wird das bestimmt, jetzt kommt der nächste Woche halt hier 100 Spiele draufpacken halt dann. Ja. Leider damals war die Indie-Community aber leider so drauf, okay, hey, wir machen es uns als Hobby, das soll kein Business werden und deswegen habe ich quasi von allen Seiten nur Absagen bekommen und habe dann mich auf die Suche gemacht, okay, hey, ich will unbedingt Vodafone diesen Deal geben oder will diesen Deal selber bekommen halt entsprechend und habe mich drum geschaut gehabt und bin über 20 Ecken, weiß gar nicht mehr, wie es denn passiert ist, gekommen auf einen Entwickler in Polen, der dort auch ähnlich hatte, ne? Der konnte programmieren und Spiele bauen, hatte aber quasi kein Vertriebsnetzwerk, weil früher war es quasi immer der Gatekeeper, immer der Vodafone, der Telekom oder der E-Plus oder was ich was sozusagen halt dann nachher. Und dann gesagt, hey, super Match, komm, ich bring dir die Deals ran, du programmierst das für mich halt, ich packe noch ein bisschen Marge drauf sozusagen halt dann nachher und dann vertreibe ich das Ganze für dich halt dann nachher.
Und das waren die Anfänge weg von der reinen Spielewebseite hin zu, ich entwickle für andere Firmen, ich helfe anderen Firmen.
Ganz genau, ganz genau. Ganz genau. Anfangs war es halt reine Auftragsproduktion, kam jemand an, dachte, ich brauche das, ein super RTL oder was ich was sozusagen halt, habe das dann entsprechend weitergegeben in Richtung Polen, der hat es für mich gebaut gehabt, hat es dann wieder weiterverkauft hinten raus halt. Aber mit so einem Auftragsbusiness kommst du ja nicht weiter. Du bist ja ständig nur am Versuchen von neuen Deals ranbekommen, halt in dem Sinne halt dann nachher. Und dann auch wieder glückliche Zufälle, kam ich halt an meinen alten Chef bei ProSieben, der hatte mich angesprochen gehabt, meinte so, hey Alex, wir haben hier eine neue Show, nennt sich Germany's Next Topmodel, da brauchen wir ein Mobile Game für. Ich sagte, ja klar, kein Problem, das baue ich dir, das Mobile Game halt, kein Ding. Und dann mit meinem polnischen Kollegen sozusagen halt dann losgelegt und haben uns überlegt, wie können wir denn ein Topmodel darstellen halt dann nachher. Und dann Catwalk, musste langlaufen, irgendwelche Sachen einsammeln, weiß gar nicht mehr genau.
Aber das war auch die Anforderung damals von ProSieben, wir haben ja eine neue Show, mehr Briefing gab es eigentlich auch nicht, war eine Show Topmodel und den Rest, das Storytelling, musstet ihr entwickeln.
Genau, wir wussten nur, krass, okay, es ist halt ne, so Casting-Show für Topmodels halt in dem Sinne und dann ja, hat der Alexander halt der Game Designer gespielt oder mein Bruder war es wahrscheinlich sogar schon und haben uns überlegt, okay, was können wir denn da jetzt eigentlich machen? Und haben dann losgelegt und haben, wie gesagt, überlegt, sagen, okay, es ist ein Catwalk, wo ein Model langläuft und du musst bestimmte Items oder was ich was einsammeln halt, um halt dann ein Rating zu bekommen und dann gewinnst du halt das Ganze.
Keine Ahnung. Also erstmal leicht zu adaptieren für jeden, der spielen will, also ein gewisser Gamification-Ansatz, das kann irgendwie jeder mit der Tastatur spielen, brauchst kein Joystick, kein externes Zubehör. Und dann kommst du eben in so ein Spiel rein und es ist so eine geschlossene, also kannst dich anmelden, hast einen Login, einen Namen vielleicht, sogar eine Highscore-Liste, was
viel
auch immer.
Viel zu kompliziert. Stell dir vor, du hast ein altes Nokia-Handy, also Feature-Phone, das war die Feature-Phone-Zeit. Das war die Zeit, wo quasi Jamba...
quasi Pre-iPhone.
Ganz genau. Es war quasi die Zeit, wo Jamba den Crazy Frog im Fernsehen hoch und runter laufen ließ. Halt dann, ja. Das war die Zeit. Also vergiss es, das ist sehr, sehr einfach. Es war zumindest schon Farbe, das war ganz gut, ja klar. Aber nein, du lädst dir das runter, beworben über eine Bauchbinde, ja, Einblender im TV, sende jetzt Topmodel an die, was ich was, ja, 5x7. Und dann kannst du dir das runterladen auf dein Handy, kriegst so einen WAP-Link, lädst dir das aus dem WAP herunter, installierst das auf deinem Nokia oder Samsung oder was ich was Device halt dann her. Und dann kannst du das, zahlst du 4,99 dafür und kannst es dann spielen. Und wenn es zu Ende ist, ist es halt zu Ende.
Also das war die Monetarisierung. Du hast quasi für den Download des Spiels über deine Telefonrechnung bezahlt.
Ganz genau.
Und hattest dann dieses Spiel auf deinem, noch nicht iPhone, sondern auf dem Vorgänger-Handy.
Genau, okay. Genau. Kein Abo. Okay. Das ganze Business ist dann nachher ne, breiter geworden, weil ProSieben gemerkt hat, okay, das funktioniert tatsächlich. Wir konnten dann halt, wie gesagt, Galileo war eine Sache oder auch Sat.1 war es ja nicht nur hier ProSieben, sondern die ganze Mediengruppe Sat.1, ProSieben war es dann nachher, wo wir dann gemacht haben, eigentlich alle Shows, die sie hatten. Das weiß doch jedes Kind. Die Abschlussklasse gab es auch noch so eine Sendung halt, die uns jetzt erst nicht mit ProSieben, sondern nachher später mit MTV geholfen hatte, weil MTV hat es irgendwie gekauft gehabt von ProSieben, diese Rechte. Und dann bei MTV war es halt mal ein Erfolg, bei ProSieben nicht. Und wir hatten zu diesem Moment halt dann dieses Handyspiel, was halt bei MTV hoch und runter lief. Also mega geiles Timing halt dann nachher. Es hat funktioniert wie Bolle. Es war echt eine richtig coole Zeit auf alle Fälle. bis dann das iPhone aufkam und der gesamte Markt eigentlich von heute auf morgen einmal, also nicht vielleicht initial implodiert ist, aber halt dann, man hat gemerkt, es wurde immer weniger. Und
wie groß wart ihr damals?
Oh, ich weiß, ich glaube, wir waren relativ klein, es waren vielleicht 15 Leute vielleicht, irgendwie relativ überschaubar.
Also gut funktionierendes mittelständisches Unternehmen mit natürlich großer Abhängigkeit zu ProSiebenSat.1.
Genau.
Und dann kam ja auch dementsprechend das iPhone, dann ist das Geschäftsmodell so ein bisschen weggeschwommen.
Genau, man hat halt gesehen auf einen Tag auf das andere, okay, das wird nicht auf Dauer nicht gut gehen. Wir haben dann noch eine Nische gefunden dann nachher. Wir sind dann tatsächlich auch, wie wahrscheinlich viele andere, haben wir dann in den Erotikbereich mal reingeguckt gehabt, haben dann die Sims mit Erotik kombiniert und dann war auf einmal die Sex-WG da, die dann auch gut funktioniert hat dann tatsächlich.
Ach, ihr wart das mit der Sex-WG?
Wir waren das halt, genau. Ah, ganz schlimm halt. Hat super funktioniert, man weiß gar nicht warum. Ich habe auch jahrelang noch die Domain gehabt, die sexwege.de. Aber
die Daten sind weg.
Ist alles weg.
Okay,
alles,
sehr gut.
Das ist die
sehr
Zeit,
gut.
Die war sehr damals gut. Halt, da ist man irgendwie stolz drauf. Aber es macht es halt alles, ne, um halt dann quasi das Unternehmen am Laufen, am Leben entsprechend zu halten, eine neue Nische zu finden halt dann nachher. Genau, und haben aber parallel geguckt, okay, was können wir denn eigentlich als nächstes machen? Sind dann, zu dem Zeitpunkt kam dann Facebook Gaming auf, also Social Gaming in dem Sinne auf, also alles, was Farmville oder Mafia Wars kennt wahrscheinlich noch jemand, der so alt ist wie wir. Und das haben wir uns angeschaut gehabt und Facebook haben wir nicht für voll genommen, ich weiß nicht warum, aber wir haben uns dann quasi zusammengetan mit StudiVZ hier in Berlin. Die saßen lustigerweise 50 Meter weiter. Man konnte vorbeigehen und sagen so, hey, wir haben eine Idee, wir wollen das, was war so ein Mafia-Boss-Klon, was dann nachher halt auch zu euch bringen. Wie sieht es dann aus? Habt ihr da Interesse dran? Und so weiter und so fort. Und ja, klar, okay, auf geht's.
Das war auch die Zeit, wo StudiVZ ja das deutsche Facebook war. Also die waren ja groß.
Absolut. Die waren, also das war schon, wie gesagt, das war ein sehr relevanter, großer Player damals entsprechend. Das war ja, weiß nicht, wie viele Millionen Nutzer, die da am Tag oder am Monat hatten halt dann nachher. Genau, also, und haben das dann auch entsprechend tatsächlich gelauncht gehabt mit denen. Wahrscheinlich schon noch ein, zwei Jahre zu spät, weil dann auch ja StudiVZ an einem bestimmten Punkt ja nicht mehr so der, ne? Also Facebook wurde immer stärker in Deutschland halt und StudiVZ immer unrelevanter. Also dass wir dann quasi eher, soll ich mal sagen, den nächsten Pivot so ein bisschen vorantreiben mussten. Wir haben ja gelernt gehabt, okay, mit browserbasierten Spielen kannst du Geld verdienen. Das haben wir auch gesehen damals, BigPoint, InnoGames und Travian und wie sie alle heißen.
Also browserbasiert heißt am Ende des Tages, du kannst mit dem Laptop, mit dem PC ansurfen, die Webseite, kannst sofort losspielen. Es gibt keinen Download, keine Box, die du dir kaufen musst, irgendwas anderes, sondern es läuft komplett im Browser.
Ganz genau, Wir haben gesehen, das ist ein Riesenbusiness entsprechend, aber all diese ganzen großen Player, die damals unterwegs waren, die haben alle keine mobile Versionen gehabt. Und mobil war ja das, was kam gerade halt in die App-Stores und so weiter und so fort. Und dachten wir so, okay, ist eine coole Idee, lass es doch mal reingehen in dieses mobile Browser-Gaming-Thema. Lass es doch jetzt einfach mal ein Free-to-Play, also ein kostenlos downloadbar, also ein kostenloses Spiel im Browser bauen und das dann vertreiben über diese ganzen Webseiten, die es dann damals auch entsprechend gab halt. Haben gemerkt, okay, es gibt ganz viele Webseiten draußen, eigentlich als Idee. Das heißt also, für den Entwickler ist es jetzt nicht die Herausforderung, vielleicht dieses Spiel zu bauen, sondern diesen Vertrieb zu übernehmen. Und sind dann von der Entwicklerrolle weggegangen und haben uns mehr in Richtung Vertriebsplattform, würde ich fast sagen, halt entwickelt. Wir haben dann 2012 war es ungefähr auch für die Idee, also quasi eine Vertriebsplattform zu bauen für Spieleentwickler von mobilen Browser-Games. Mhm. Das heißt, dockst du einmal an und kommst dann auf alle diversen Seiten dieser Welt. VC-Money aufgenommen gehabt halt.
Warum macht man das?
Ja, warum macht man das? Eine gute Frage. Ich glaube, man macht das damals, wenn man zu viel Gründerszene, VentureBeat und Co. liest und sich da, man denkt, okay, der Echtunternehmer ist man erst, wenn man Wagniskapital aufnimmt. Dann ist man das Cool Kid. Ja, dann kann man darüber reden und dann fühlt man sich ganz toll, wenn man dann auch News rausgeben kann. Im Nachhinein wahrscheinlich ein sehr, sehr teures Learning gewesen, weil das leider nicht so war. Aber gut, man macht halt auch Fehler im Leben. Unabhängig davon, wie gesagt, im Moment war es cool. Wir konnten das Geld nutzen, um halt von 20 Leuten auf 40 Leuten hochzugehen, ein neues Büro umgezogen gehabt.
Und das Geld nutzen, also nur für die frischen Gründer, die heute zuhören, ja, die so vor 2-3 Jahren vielleicht Geld eingesammelt haben. Das war damals ja sogar so, dass man, wenn jemand anders in die eigene Firma eingestiegen ist, im Regelfall nicht selber ganz viel Geld daraus gezogen hat, sondern das ganze Geld, was ihr bekommen habt für eure Anteile quasi, ist in die Firma geflossen. Und absolut, dann habt ihr es auch wirklich exzessiv für Wachstum genutzt und habt geschaut, dass ihr das Unternehmen auf ein neues Level heben könnt.
Ganz genau, ganz genau. Es war im Nachhinein aber, also wir haben diverse Fehler gemacht gehabt. Wie gesagt, es war nachher viel zu wenig Geld, was wir eigentlich aufgenommen haben, beziehungsweise haben wir relativ schnell herausgefunden, dass die initiale Idee auch gar nicht funktioniert. Es hat einfach auf beiden Seiten gehakt, also auf der Nachfrageseite wie auch auf der Angebotsseite. Das heißt, es gab gar nicht so viele Entwickler, wie wir dachten ursprünglich, die halt mobile, Free-to-Play, Browser-Games herstellen. Das war das eine Problem. Und auf der anderen Seite ist es so gewesen, dass diese ganzen hauptsächlich sozialen Netzwerke, in denen wir zusammengearbeitet haben, immer weniger Traffic bekommen haben, weil Facebook dominanter und dominanter wurde halt dann nachher. Und die ganzen lokalen, kleinen Netzwerke eigentlich alle Nutzer verloren haben und da nichts mehr passiert ist hinten raus halt.
Das heißt, die Strategie, die ihr auch dem quasi neuen Gesellschafter vorgestellt habt, die hat ja nicht ganz so gut funktioniert.
Nicht wirklich,
das nein. Macht ja dann im Regelfall auch den Gesellschafter ein bisschen unglücklich und bringt euch im Alltag eigentlich Stress, den man nicht haben will.
Genau.
Also wurde es dann wieder ein Pivot.
Genau, wir mussten dann wieder ein Pivot hinlegen und dann hatten wir aber irgendwie, wir haben mit meinem Bruder versucht, immer nachzuvollziehen, wie es passiert ist. Aber irgendwie, warum auch immer, haben wir auf einmal in eins der Spiele Werbung eingebaut gehabt.
Die waren vorher komplett werbefrei.
Komplett werbefrei?
Aber wie wolltet ihr verdienen?
Also wie gesagt, du hast in diesen, also Free-to-Play heißt, du kannst kostenlos für immer und ewig spielen, genau, ohne zu bezahlen, aber wenn du halt schneller vorankommen möchtest, du brauchst jetzt Superschwert oder was weiß ich es sein mag, halt, dann kannst du dafür bezahlen.
Das hattet ihr schon immer? Also das war die Grundidee, das hat aber nicht genug Geld abgeworfen.
Genau.
Und dann habt ihr zusätzlich Werbung mit reingebracht in die Spiele.
Ganz genau, weil wir dachten, okay, vielleicht hilft das ja ein bisschen, weil der Werbemarkt kam damals so ein bisschen auf, halt, mobile Werbemarkt, das war ja noch alles sehr frisch in dem Sinne. Google AdSense einfach eingebaut und geguckt, was passiert ist und auf einmal hat es Boom gemacht. Und wir dachten so, wow.
Ihr habt nur Google AdSense eingebaut, wir reden jetzt also von keiner hochkomplexen Vermarktung oder sowas. Ihr habt einen Google-Code genommen, habt euch bei AdSense angemeldet, habt den reingeschmissen.
Ja, genau.
Und dann ging's los. Und auf einmal habt ihr ein paar tausend Euro Umsatz am Tag gemacht.
Genau, also extra. Auf alle Fälle deutlich mehr, als wir vorher gemacht hatten halt entsprechend und wir sehen, okay, Wahnsinn, das sollten wir vielleicht doch etwas mehr ausbauen und haben quasi alles, das ganze bisschen mit umgeschmissen. Dazu kam auch noch ein glücklicher Zufall, dass Steve Jobs hatte ja damals einen kleinen Clinch mit Adobe, würde ich fast sagen, und gesagt, okay, nee, der Adobe Player, also oder Flash Player kommt nicht auf meine Geräte, muss so 2009, 2010 ungefähr gewesen sein halt, somit dass quasi das gesamte Flash-Games-Markt, der im Desktop-Bereich sehr, sehr groß war, eigentlich absehbar auf mobilen Geräten nicht funktioniert oder nicht funktionieren wird. Beziehungsweise dann auch Google und Co. auf diesen Waggon gesprungen ist und gesagt hat, okay, hey, wir wollen das eigentlich auch nicht. Das heißt also, draußen gab es quasi oder gibt es immer noch Tausende, wenn nicht sogar Hunderttausende kleine Spiele-Webseiten, aber auch jemand wie Yahoo oder eine T-Online und Co., die alle immer eine Gaming-Sektion hatten. Weil natürlich mit Games, mit kleinen Casual-Games, Flash-Games damals, konntest du, wie auch heute, konntest du Geld damit verdienen, hätten raus halt. So, und die hatten auf einmal das Problem, okay, wir sehen, es wird immer mehr mobiler Traffic. Also Leute kommen auch mit ihren Handys, mit den iPhones und Android-Devices auf meine Webseite. Ich habe aber gar keinen Content für diese Leute. Plus natürlich absehbar, der gesamte Desktop-Traffic, den ich momentan habe, werde ich in 2-3 Jahren überhaupt nicht mehr monetarisieren können, weil einfach Flash oder die Technologie, die dahinter ist, überhaupt nicht mehr funktioniert. Diese Möglichkeit haben wir dann gesehen und gesagt, okay, hey, lass uns dort reinstoßen, weil wir haben die Technologie, um verschiedene Partner mit Spielen zu versorgen. Wir müssen eigentlich nur noch die Content-Seite lösen, halt und raus halt. Aber in den vergangenen Jahren konnten wir bewiesen, okay, Content ist das kleinste Problem halt für uns bisher immer gewesen hat, sodass wir angefangen haben, den Markt zu screenen, zu gucken, okay, wen gibt's da draußen, wer kann uns quasi Spiele herstellen, die auf allen Geräten funktionieren, also Cross-Plattform entsprechend funktionieren.
Und dort auf dem iPad, auf dem Handy, auf der Webseite, also Desktop.
Ganz genau, auf jeglichem Gerät entsprechend, Cross-Plattform funktionieren. Und da gab es eine Technologie, die gerade frisch aufkam, nennt sich HTML5. Einfach quasi das Gleiche, ne? HTML ist ja auch immer noch trotzdem die Sprache, Programmiersprache für Webseiten und das ist quasi ein bisschen enhanceder zusammen mit noch JavaScript, um es ein bisschen, ne, du musst ja auch ein Männchen haben, was sich bewegt oder irgendeine Plattform haben, die sich bewegt entsprechend halt. Das kannst du mit dieser HTML5 Spielen entsprechend umsetzen. Und haben angefangen einfach quasi Spiele zu sourcen, hatten innerhalb kürzester Zeit 20, 30 Spiele zusammen, haben eine mobile Webseite gebaut, das als White Label angeboten, einem T-Online und was ich wem alles, oder Games.de war es dann nachher damals eher, und haben gesagt, okay, hey, ihr leitet unseren, oh ja, Entschuldigung, ihr leitet euren mobilen Traffic auf unsere White-Label-Seite einfach um. Wir teilen uns die Umsätze und auf Desktop kriegt ihr unsere Spiele einfach halt.
Das heißt, die großen Plattformen hatten alle kein Inventar für diese neue Nachfrage Mobile Games. Mhm. Ihr habt es denen einfach gemacht, habt gesagt, wir haben eine Seite entwickelt, da gibt es eine große Auswahl an mobilen Games. Ihr müsst sie nur einbinden auf einer Unterseite und Traffic raufschicken. Ihr müsst euch um nichts kümmern, keine Maintenance und so weiter. Die werden alle gesammelt bei uns abgefrühstückt und wir teilen die Einnahmen.
Ganz genau, ganz genau. Das Gute war halt aber, dass das unser Inventory war halt. Also wir konnten, theoretisch hätten wir verkaufen können auch die Werbeplätze halt in dem Sinne. Das heißt, bei uns lief quasi der gesamte Umsatz rein und wurde dann halt nach zurückgegeben zu dem Partner in dem Sinne halt. Ja, das war das Schöne. Das heißt also, wir hatten nicht die Abhängigkeit, dass wir es warten müssen, bis wir bezahlt werden, sondern wir werden bezahlt von einem Google als Beispiel, die immer sehr pünktlich bezahlen, was auch sehr angenehm ist, gerade für ein junges Unternehmen halt, dass du dein Geld nicht hinterherrennen musst halt. Ja. Ne? Und dann quasi gibst du das Geld weiter, was angekommen ist von Google.
Und der Revenue Stream war im Endeffekt einmal die Google-Werbung und einmal immer noch weiter der Item-Verkauf in den Spielen.
Tatsächlich nicht mehr. Wir haben das dann komplett einmal eingestellt gehabt, weil wir gesehen haben, okay, mit den paar tausend Leutchen, die da raufkamen auf die Free-to-Play-Games sozusagen halt, das wird nichts großartig werden. Das ist viel einfacher, viel weniger Aufwand, in dem Sinne halt mit vielen kleinen Spielen zusammenzuarbeiten oder Spiele einzubinden und dann dort Werbung einfach entsprechend einzubinden. Es hat uns aber auch geholfen, dass wir halt wirklich, nachdem wir das gefunden hatten, von also mehr oder weniger 0 auf 30 Millionen Monthly Active Users zu skalieren hat. Also es war eine immense Nachfrage halt einfach da.
Das heißt, 30 Millionen Menschen, ja inzwischen dann europaweit wahrscheinlich, teilweise auch aus den USA und Co., weltweit.
Global, ja.
Eure Games wurden von 30 Millionen Menschen jeden Monat gespielt.
Genau, also es war wirklich eine sehr schöne Zeit, würde ich fast sagen, weil du dann auf einmal, hat sich alles gewandelt, hast keine, in dem Sinne keine Geldsorgen dann in dem Sinne gehabt, weil natürlich, ne, das Setup war ja viel, viel einfacher dann entsprechend. Und du konntest halt planen, du konntest halt weitergehen halt. Das Problem so ein bisschen, ne, wenn du denkst ja immer, es geht immer weiter und höher und schöner und besser. Aber irgendwann ist dieser Markt auch einfach ja, zu Ende, saturiert. Es gibt dann halt nicht mehr noch 200 andere Gaming-Webseiten, die Größe haben, mit denen wir dann zusammengearbeitet haben. Beziehungsweise haben diese Webseiten noch angefangen, halt eigene mobile Angebote zu bauen, entsprechend, sodass du dann nicht mehr derjenige warst, der dort diese White Labels hergestellt hat. Das ist deine eigene Seite gewesen, sondern halt du bist dann einfach, hast du noch deine Spiele platzieren können. Deine Spiele zwischen vielen anderen Spielen halt dann auch halt. Und somit hatte ich dann das Ganze auch weiter ein bisschen wieder abgenommen halt dann her und war nicht mehr so die Partystimmung halt auf alle Fälle.
Ihr könnt doch nicht ständig pivoten.
Ja,
Alex, dein Unternehmen ist keine 20 Jahre alt.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen ich nie verkauft habe oder diesen Gedanken auch gar nicht habe halt zu verkaufen, weil du einfach tatsächlich, ich sag immer wieder, ne, ich habe so viel mitgemacht in diesen 20 Jahren vielleicht, ne, von Feature Phone bis hin jetzt zu Instinct, was wir jetzt machen, dass du einfach, ja, es wird halt immer spannend dann nachher. Es wird nie langweilig in dem Sinne halt.
Ihr habt halt auch den, in Anführungszeichen, Nachteil. Ihr stellt nicht die Schnapsflasche her, ja, die 100 Jahre lang verkauft wird, sondern ihr seid in einem Markt, der sich unglaublich schnell gewandelt hat. Und so musstet ihr euch am Ende des Tages auch mitwandeln. Das wird auch so weitergehen. Also Gaming wird ja trotzdem einer der am schnellsten wandelnden Märkte, Entertainment sowieso sein. Das heißt, es gehört irgendwie auch dazu.
Absolut, absolut. Aber das macht die Sache auch so spannend. Naja, ne?
Du musst halt immer auf Zack bleiben, ihr als Unternehmer, also du und dein Bruder. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht so einfach und du hast ja auch immer, ihr habt ja inzwischen über 100 Mitarbeiter, also das Personal wandelt sich ja teilweise auch, weil sich die Anforderungen wandeln. Also auch das darf man nicht vergessen, ihr habt wahrscheinlich trotzdem auch interessante Phasen hinter euch und die Entwickler, die ihr vor 10 Jahren hattet, sind heute gar nicht mehr die Entwickler, die ihr heute braucht. Das ist ein ganz anderes Anforderungsset.
Ja, es ist alles komplexer. Ne? Ja. Also die Spiele werden komplexer, die Anforderungen werden komplexer, halt entsprechend auch, also dementsprechend auch, wie du schon sagst, die Profile der Mitarbeiter werden halt auch ändern sich quasi komplett.
Das heißt, dann ging es auch wieder da etwas zurück?
Genau, dann ging es halt da wieder zurück. Wir haben dann auch viele Sachen gemacht gehabt, auch viel Ad-Arbitrage. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben quasi unsere Spiele so einen Instant-Traffic reingeschoben. Das heißt also incentivierten Traffic bei Tapjoy und wie sie alle heißen mochten damals. Das heißt, der Nutzer wollte eigentlich ein Item in einem ganz anderen Spiel bekommen, wollte aber kein Geld ausgeben dafür und hat gesagt, okay, du musst in unserem Spiel jetzt bis Level 5 spielen und dann kriegst du dieses Item in diesem
Original-Spiel. Echt so komplex. Also ich will das Schwert in dem einen Spiel haben, habe aber kein Geld oder möchte keins ausgeben. Dafür kann ich dann bei euch im Spiel, muss ich mir runterladen, muss das bis Level 5 spielen und auch nicht runterladen, wie auch immer. Und dann bekomme ich das Schwert in dem anderen Spiel.
Genau.
Und ihr bekommt User und die Chance auf Werbung oder Werbeklicks.
Genau. Diese ganze Komplexität haben wir jetzt nicht abgewickelt, sondern es waren halt Dienstleister. Mhm. Wir sind quasi nur einer der Werbetreibenden gewesen hinten raus halt. Das hat auch ebenfalls sehr, sehr gut funktioniert gehabt halt. Wir haben quasi halt den Nutzer Naja, man kann es heute damals sagen, etwas schwieriger gemacht, diesen Play-Button zu finden, weil da war ja überall Werbung und das sah alles ganz ähnlich aus halt.
Das ist ja heute noch teilweise recht schwierig. Es zählt oben rechts irgendwo eine Uhr runter oder das X ist relativ klein.
Genau. Also. Genau. Es war halt, ne, du musstest halt dich schon ein bisschen, das hat dann, dadurch hat es auch entsprechend halt natürlich funktioniert gehabt dann nachher. Es hat den nächsten Boost nochmal gegeben gehabt halt. Auch dort, leider Gottes, war halt irgendwann der Traffic, den wir kaufen konnten, erschöpft. Der Markt war nicht so weit ausgebildet, beziehungsweise hat sich der Markt auch wiederum dort gewandelt gehabt entsprechend, sodass wir dann nicht weitergekommen konnten. Und auch noch in diesem Moment etwas für uns sehr Schreckliches passiert ist, weil wir natürlich sehr viel experimentiert haben mit der Art und Weise, wie wir die Werbung anschalten oder einbinden. Und irgendwann das Google nicht mehr ganz lustig fand. Und Google dann auf einen Tag auf den anderen uns einfach mal gesperrt hat.
Google war wahrscheinlich euer Hauptpartner?
Google war unser Hauptpartner. Also ich sage, für 95% des Umsatzes war Google verantwortlich. Und wenn quasi dir der Hauptpartner am letzten Tag eines Monats dir deinen Account sperrt und du weißt, okay, du hast jetzt Verpflichtungen, du hast ja auch Marketing gemacht. Wie gesagt, wir haben ja viel eingekauft halt bei den ganzen Netzwerken entsprechend. Also hast da die Verbindlichkeiten. Du hast Partner, mit denen du arbeitest, also wie gesagt, klassische Affiliates oder Spiele-Webseiten, die unsere Spiele eingebunden hatten. Denen musst du auch erklären, ja, gerade schwierig, weil Cashflow ist gerade komplett
versiegt.
Die
ihr ja auch alle nicht fix bezahlt habt, sondern die haben ja alle mitgeschnitten an eurem Geschäftsmodell.
Genau, das die heißt, haben alle.
Und ohne Google-Monetarisierung war nichts mehr zum Mitschneiden. Genau, also haben die euch am Ende des Tages umsonst Werbung für euch gemacht und Traffic geschickt.
Ganz genau. Und das erklärt ihnen halt mal, dass wir jetzt den November nicht bezahlen können, weil wir den November nämlich nicht von Google aus bezahlt bekommen. Also einen Monat schon mal nicht bezahlt und habe ich mich quasi, ich weiß noch, ich bin gerade auf dem Weg gewesen nach Helsinki zu einer Konferenz, weil es war die Zeit, wo dann auch Facebook auf uns zugekommen ist und hey, der Instant Games, ganz neues, tolles Thema. Dazu aber gleich. Also aus dem Flugzeug rausgekommen, mein Bruder mich angerufen und gesagt, Alex, wir wurden gerade gesperrt. Und ich so, was machen wir denn jetzt? Mein Telefon durchgegangen, alle meine Google-Kontakte einfach mal angerufen und gesagt, wir wurden gesperrt, was kann man denn jetzt machen? Kannst du uns helfen, dass wir wieder live bekommen? Und dann unisono Aussage war, hey, das können wir nicht tun. Ihr habt da scheinbar irgendwas getan, was nicht okay war. Wir haben es nie rausgefunden, was das Problem war nachher, leider Gottes. Was ich ja mitbekommen hatte, war dann nachher zumindest die Aussage, okay, hey, wir werden euch mindestens für 3 Monate sperren. Und dann wird Ende Februar wird dann entschieden, ob wir euch wieder anschalten oder nicht. Das heißt also, du wusstest genau, okay, du hast den November nicht, bekommst den November nicht, du wirst den Dezember, Januar, Februar nicht bekommen, hast aber natürlich ein Büro, du hast die Mitarbeiter, das waren, glaube ich, 30 Leute, glaube ich, damals in dem Sinn. Und hast ja laufende Kosten, die du irgendwie bedienen musst halt. Und weißt genau, okay, wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Und habe mich hingesetzt, Excel-Tabelle gemacht und geguckt, okay, hey, was geht weg? Was können wir irgendwo reduzieren, damit wir noch irgendwie diese, ja, das überleben können bis zu dem Moment, wenn wir dann wieder angeschaltet werden, hinten raus halt dann nachher. Glücklicherweise hatte ich mitbekommen gehabt, vorher durch Zufälle, Kurzarbeit gibt es halt hier in Deutschland. Das kriegst du ja auch normalerweise nicht mit, wenn du jetzt nicht irgendwie ganz tagtäglich Tagesschau guckst halt dann nachher. Oder es war nämlich so alltäglicher vor Corona halt in dem Sinne. Angerufen beim Arbeitsamt oder Arbeitsagentur, sorry, bei der Arbeitsagentur, gesagt, hey, Kurzarbeit, was muss ich denn dafür machen? Wie geht denn das sozusagen halt? Muss da ganz kompliziert Anträge stellen und keine Ahnung was. Mit dem Mitarbeiter geredet, ganz offen, also wirklich den nächsten Tag, als ich zurück war, wieder halt dann aus Helsinki, mich vor die Belegschaft gestellt, gesagt, hey, wir wurden gesperrt. Wir haben jetzt Geld bis dahin, um dann noch bis X mehr zu haben, dieses Geld, müssen wir auf Kurzarbeit gehen, wer meldet sich freiwillig? Ja, und dann gab es tatsächlich viele, die gesagt haben, okay, hey, jo, ich mach das. Wir mussten auch noch mal ein bisschen nachdrücken bei anderen Leuten halt, sprechen halt, wie es immer so ist. Aber da auch ein tolles Team gehabt hat, die wirklich mitgegangen sind. Aber auch mein und Andres Gehalt, also von meinem Bruder, komplett gestrichen, gesagt, okay, wir machen erstmal nichts, wir ziehen nichts mehr raus aus der Firma. Weil das ist allerwichtigste, dass die Firma überlebt halt. Und dann versucht parallel zu gucken, dass wir irgendwie andere Werbedeals an Bord bekommen, dass wir irgendwie andere Einkommensquellen quasi erschließen können halt dann nachher.
Und das halte ich ganz so einfach neben Google, ne? Also AdSense ist schon sehr komplex, sehr gut, sehr einfach trotzdem in der Benutzung. Du kannst ja einfach sagen, wir nehmen jetzt Google raus und schalten Bing an. Also das geht in Teilen, aber so schnell dann eben auch nicht.
Ja, und vor allen Dingen die Netzwerke, die es da gibt, die bringen halt niemals den CPM, den du brauchst nachher. Ne? Also Google ist da tatsächlich, die machen einen sehr guten Job. Ja. Genau, das hat auch irgendwie alles so einigermaßen, ne, so ein paar Euro hat es reingebracht halt dann nachher, aber nicht auf dem Niveau, wie wir vorher waren halt dann nachher. So, und dann sind wir mit dem letzten Budget, was wir noch hatten, nach in den USA zur GDC geflogen, also Game Developer Conference, das große Get-Together halt quasi in Amerika, was einmal im Jahr dort stattfindet, versucht dort halt, das war ja schon Anfang März dann halt, entweder andere Deals ranzubekommen oder eine Möglichkeit, irgendwie Geldquellen zu erschließen hinten raus halt. Und ich nehme mich noch an einen, der morgen ruft uns dann und sagt, Home-Manager an und sagt, Alex, er hat wieder freigeschaltet. Und ich dachte mir so, yes, Wahnsinn. Okay, und dann denkst du, okay, jetzt geht's wieder los. Und guckst dir die Zahlen an und denkst dir so, okay, das wird noch ein Weilchen dauern. Natürlich Google, ne, muss erst wieder lernen, was ist denn das für ein Traffic? Die Advertiser müssen wieder verstehen, jetzt gibt's auch wieder Softgames, wo du kaufen kannst. Mhm. Das hat dann noch 2 Monate gedauert, bis wir dann wieder auf dem Niveau waren, wo wir vorher waren halt dann. Ne? Also locker ein halbes Jahr, was wir quasi uns durchgeschleppt haben dann nachher und das wirklich hart auf knapp war.
Werbung.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Vor mehr als 20 Jahren durfte ich mein eigenes Unternehmen gründen, das heißt Etzel, und ich darf es bis heute führen. Etzel ist aktuell das zweitgrößte Affiliate-Netzwerk in Deutschland und wir haben natürlich vor, weiter zu wachsen. Mit mehr als 50 Mitarbeitern, 2.500 Online-Shops und einigen 10.000 Publishern suchen wir aktuell Verstärkung, und zwar im Bereich Head of Sales bzw. Head of New Sales. Wir suchen also dich, wenn du Lust darauf hast, ein Team von 3 Leuten zu übernehmen und aufzubauen auf 15 bis 20 Leute in den nächsten 2 Jahren. Wenn du Lust dabei hast, die Vertriebsstrategien festzulegen, neue Software-Tools einzuführen und die ganze Sales-Infrastruktur aufzubauen, die es dafür so braucht. Ich würde mich unglaublich freuen, dich kennenzulernen. Bei Interesse oder auch Rückfragen einfach eine E-Mail senden an jobs@etzel.de, Etzel, Anton, Dora, Cäsar, Emil, Ludwig, Ludwig.de, jobs@etzel.de. Ich freue mich auf dich und bis bald.
Werbung Ende.
Also eigentlich mitten schon in einer leistungsfähigen Phase des Unternehmens, 50, 60 Mitarbeiter, es hat funktioniert und so weiter, kriegst du so einen Fullstop. Das ist so, als wenn mir jetzt jemand morgen sagen würde, Markus, ab morgen nur noch 5% des Geldes, was ja vorher jeden Tag reingekommen ist, und das für die nächsten 4 bis 6 Monate mit Anlaufphase und Co. Und dann kannst du ja mal rechnen.
Genau.
Da würde ich sagen, das schaffen im Durchschnitt die meisten Unternehmen heutzutage nicht.
Das hat mich extrem geprägt, auch diese Zeit, weil ich jetzt quasi immer wahrscheinlich würden viele von externen raufgucken und sagen, so, warum hast du denn so viel Geld auf dem Konto zu liegen halt dann nachher? Warum machst du das denn? Warum hast du das denn Festgeld angelegt? Da keine Ahnung was. Also immer der Gedankengang, okay, ich weiß, was ich monatlich einfach an Fixkosten einfach habe hinten raus halt, und das rechne ich mal 6 oder sowas zum Beispiel. Einfach um diesen Puffer zu haben, um die Sicherheit zu haben, egal wenn was passiert morgen. Es kann ja sein, dass Facebook morgen sagt, du Alex, wir wollen jetzt keine Instant Games mehr haben, es war schön, auf Wiedersehen. Dass ich dann gezwungen bin, mir was Neues zu suchen hinten raus halt. Und um diesen Puffer zu haben, um diese Sicherheit zu haben, investiere ich vielleicht einen Großteil dieses Geldes halt nicht, was vielleicht unternehmerisch vielleicht auch noch nicht das richtig ist, keine Ahnung, aber für mich ist es einfach extrem wichtig, die Firma ist quasi mein Leben,
genau.
Und das ist das Entscheidende dann nachher. Die muss überleben.
Genau, Unternehmertum ist ja kein Spiel, sondern man lernt ja und wird jeden Tag schlauer, und das ist einfach Schutz der Firma, Schutz des Lebenswerkes, Schutz der Arbeitsplätze. Ja.
Genau, genau.
Ist auch gut, also ich finde ja, es ist gut, je früher man es kennenlernt. Mhm. Und ich sage, Warren Buffett ist ja auch eine Investmentlegende, weil er einfach fast 100 Jahre Lebenserfahrung hat mit diversen Krisen, mit Szenarien, die er schon einmal gesehen hat. Krieg, nicht Krieg, wie investiere ich, wann gehe ich raus. Das alles macht ja zum Schluss einen guten Unternehmer aus. Und je früher man auch mal eine Krise kennenlernt, desto besser ist das. Weil wenn du als Unternehmer schon fertig warst und ein bisschen Geld verdient hast und die Krise nicht kennst und immer voll investiert bist, dann fliegst du meistens komplett um die Ohren. Und das sehen wir auch gerade aktuell. Das ist ja ein Thema.
Absolut, absolut. Und ich glaube auch immer wieder aufs Neue, dass halt das Learning, schnell Entscheidungen zu treffen. Also nicht zu warten, weil es wird nicht besser. Sondern einfach, wenn es nicht gut geht, wenn es nicht gut ist, wenn du weißt, dass du agieren musst, dann nicht die Augen zu machen und warten, dass es besser wird, sondern einfach es machen. Das Gleiche halt auch, wenn das Gleiche ist, was auch Learning ist, halt auch Mitarbeitern. Wenn du merkst, dass es nicht funktioniert, innerhalb der ersten 1, 2, 3 Monate in dem Sinne halt, dann nicht die Augen verschließen und sagen, okay, es wird bestimmt besser, weil hat eine schlechte Woche oder ist noch nicht richtig drin oder irgendwas hat nicht geklappt. Nein, es wird nicht funktionieren. Dann lieber einmal zack, fertig. Und dann ist es für alle gut. Ne? Der Mitarbeiter weiß Bescheid. Okay, ja, lief halt nicht, hat nicht funktioniert. Du kümmerst dich nicht ständig im Kopf drum, was musst du anders machen oder wie kriegst du das doch wieder hin und keine Ahnung was halt. Und das ist so ein Learning gewesen, was sich auch seitdem einfach komplett durchzieht dann nachher. Also schnell die Entscheidung treffen halt dann nachher. Deinem Bauch folgen auch dann nochmal her. Also dieses Bauchgefühl, kann man schlecht, aber richtig immer auch schlecht nehmen. Aber meistens liegst du richtig, oder ich habe bisher immer richtig gelegen mit meinem Bauchgefühl halt dann nachher, sich darauf zu vertrauen. Und dann klappt das eigentlich normalerweise. Genau, aber ich bin abgeschweift. Also wie gesagt, 2016, das war auch eins unserer Jahre mit sehr viel Veränderungen. Wie gesagt, zum einen, wie gesagt, Ende 2016 dann der Google Super-GAU. Super-GAU auch deswegen, weil vorher März 2016 auf der GDC uns damals Facebook angesprochen hatte. Wir sind auf aufmerksam geworden, halt auch auf uns, ne, weil er hatte fünf Bereich, damals gab es keinen Weg um uns herum. Und meinten, hey, der Alex, wir planen hier eine neue Plattform, HTML5-Spiel, das macht ihr doch, wollt ihr nicht dabei sein auf Facebook. Also es ist quasi Social Gaming 2.0 halt dann eher. Aber nicht nur auf facebook.com, auf Desktop, sondern halt innerhalb des Facebook Messengers, dass du halt innerhalb des Facebook Messengers deine Spiele spielen kannst mit deinen Freunden halt. Facebook Messenger hat Milliarden von aktiven Nutzern, jeden Monat, jeden Tag wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht, wie viele das sind insgesamt halt. Und wenn dich ein Facebook sowas fragt, dann sagst du nicht nein, sondern sagst halt, danke, dass ihr mich fragt, was muss ich tun? Und deswegen war das halt so doppelt auch so schwierig für uns, ne? Dass wir quasi, gesagt, auf der Welle, es floss alles und dann ne, diese eine Richtung. Aber gut, egal. Haben dann quasi 2016 mit Facebook und auch, also 2016 waren wir einer von 15 Partnern, Launch-Partnern, in, die quasi Instant-Games für Facebook mit bauen konnten oder mit dabei sein konnten. Da waren Firmen dabei wie ein Zynga oder ein Jam City, bekannte Gaming-Namen halt dann nachher. So, und dann das erste Jahr, 2017, wie gesagt, wir waren ja noch im Kopf busy mit, okay, bitte wieder Geld verdienen, aber haben auch angefangen, parallel mit der Plattform zu experimentieren. Also wir haben ja, aus der Vergangenheit hatten wir ja hunderte Spiele im Backkatalog ja schon und haben einfach quasi probiert. Also haben ein Spiel, haben anderen gelauncht, haben geguckt, okay, wie sind die KPIs, wie sind die Zahlen, wer spielt denn auf Facebook Messenger diese Spiele halt entsprechend. Und haben dann herausgefunden, dass es ganz klassische Audience gibt. Es sind ältere Frauen aus den USA, die dort vermehrt spielen oder nutzen zumindest den Messenger, um zu spielen. Und haben dann im Portfolio gekramt und haben gefunden, okay, ein Match-3-Spiel. Was ist ein Match-3-Spiel? Jeder, der Candy Crush kennt ein Match-3-Spiel. Das heißt, ich muss drei Gegenstände auf dem 8x8 oder 10x10-Board vereinen oder drei oder mindestens drei oder mehr Gegenstände vereinen, damit sie weggehen und dann halt fallen von oben neue Gegenstände herunter. Das hat, wie gesagt, auch dort super eingeschlagen halt dann eher halt. Auf Facebook überrascht, wie wir halt auch, weil vorher war es ja quasi so, nein, das muss ein soziales Spiel sein, das muss irgendwie viral gehen, ich muss mit meinen Freunden interagieren, asynchron, synchron spielen und so weiter und so fort halt. Und dieses Spiel war das genaue Gegenteil von dem. Die Spiele waren klassische Facebook-Spiele. Ich habe ich habe unten meine Freunde, die ich an der Liste habe. Ich kann ihnen Leben schicken, aber habe quasi keine Interaktion mit diesen Freunden halt dann nachher. War dann überrascht, aber es hat funktioniert. Und wir haben daraufhin mehr Match-3-Spiele gebaut. Das meistens waren halt sogenannte Reskins. Das heißt, wir hatten vorher Candies drin, dann kamen halt dann, blaue Bälle auf einmal rein oder lila Bälle halt entsprechend rein und haben uns dann quasi sehr stark einen Namen gemacht in diesem Metier.
Also im Endeffekt Try and Error. Ihr hattet diesen Spielekatalog, habt immer wieder hochgeladen und quasi und dort gepublished und geschaut, was funktioniert. Dann das große Glück, relativ schnell mitzubekommen, dass diese Match-3-Spiele funktionieren und habe dann einfach, wie es ein Marketer macht oder wie es auch jemand macht, der quasi sehr nah dran ist an Vertrieb und Distribution, habe dann einfach Spiele gebaut, die nach diesem Schema funktioniert haben, weil es das erfolgreichste Spiel war.
Ganz genau, ganz genau. Und uns dann quasi breit gemacht in diesem Metier, sodass kein anderer quasi uns diesen Markt streitig machen kann halt hinten raus halt. Und uns dann daraufhin auch fokussiert auf diese gleiche Zielgruppe, also ältere Frauen aus den USA. Das heißt, was spielen die? Haben geguckt in den App-Stores, geschaut, okay, was sind die beliebten Spiele für diese Zielgruppe und haben gefunden, okay, gibt es noch ein anderes Spielprinzip, das nennt sich Solitaire Tri-Picks. Das ist ein Solitaire-Unterart halt dann nachher entsprechend.
Das ist Kartenspiel.
Kartenspiel, genau. Ein Solitaire-Kartenspiel halt dann nachher. Aber nicht im klassischen, wie man es von Windows kennt, sondern man muss halt immer auf dem Board sind verschiedene Karten und dann muss man immer eine Karte finden, die entweder höher oder tiefer ist, als kompliziert zu erklären. Einfach mal Solitaire Tri-Picks, dann findet man das dann schon entsprechend raus. Haben wir das gleiche Prinzip genommen, wie wir es vorher hatten mit dem Match-3-Spiel. Cookie Land heißt es heute. Also hast du eine Karte, auf der du verschiedene Levelpunkte hast und du gehst dann diese Kartenpunkte nach oben und du spielst dann nicht kein Match-3-Spiel mehr, sondern spielst halt ein Solitaire-Spiel. Hat auch funktioniert. Also es spielen Leute immer noch, wir haben es vor 4 oder 5 Jahren 2019 haben wir es gelauncht, also 5 Jahre haben wir es gelauncht. Wir haben immer noch eine riesige Nutzerbasis, die das seit 5 Jahren spielen. Das ist, also frage ich mich jedes Mal aufs Neue.
Und das Spiel wird weiterentwickelt oder ist dasselbe Spiel Pi mal Daumen wie noch vor 5 Jahren?
Es wird kontinuierlich weiterentwickelt, tatsächlich, genau. Also es ist quasi, genau, ich kann mal erklären halt dann nachher, also das Spiel ist jetzt nicht, wie wir angefangen haben, Casual-Spiele, kann ja sein, du baust es einmal, passt Werbung rein, genau. 100 Levels und dann baust du das nächste Spiel und nächstes Spiel und nächstes Spiel, sondern der Pivot dahingehend war halt auch mit dem Match-3-Spiel, wie auch mit dem Solitaire-Spiel, war dann so, dass wir angefangen haben, sogenanntes Live-Operations, das heißt also, du kontinuierlich arbeitest weiter an diesem Spiel, du fügst neue Features hinzu, du fügst neue Levels hinzu,
du... Also du baust eine Marke, in dem Fall ein Spiel, suchst Fans für dieses Spiel, eingefleischte Fans, die das jeden Tag spielen und dann guckst du halt, mal ist der Ton ein anderer, mal gibt die Story ein bisschen mehr her. Also du baust Features für dieses Spiel, du baust dieses Spiel weiter, dass die Leute möglichst lange auch bei diesem Spiel dabei sind und immer wieder Neuigkeiten auch entdecken, dass sie nicht langweilig wird.
Genau, und dass die vor allen Dingen auch neue Möglichkeiten haben, ihr Geld auszugeben halt, was auch nicht unwichtig ist, auf alle Fälle halt. Genau, und haben dann parallel dazu weiterhin trotzdem natürlich unseren großen Katalog bei Facebook auch weiterhin hochgeladen. Und uns ist dann einmal, meinem Bruder ist es aufgefallen hauptsächlich, dass wir dort im Portfolio ein Spiel haben, das ist ein klassischer Bubble-Shooter gewesen. Das hat aber kontinuierlich, hat sich niemand darum gekümmert, aber hat kontinuierlich 100.000 Nutzer gehabt am Tag. Und das ist aber sehr stabil. Mein Bruder reingegangen und hat gesagt, okay, hey, da sind total neue Features bei Facebook. Wird man ein bisschen mal hier was ändern und neue Features reinbauen und so weiter und fort. Und auf einmal hat dieses Spiel von 100.000 Nutzern, ist es auf 1 Million gegangen am Tag halt. Also es ist einmal wuff explodiert halt dann von einem Tag auf den anderen halt. Und Facebook war mega happy und so, ja geil, wir waren mega happy, weil wir hatten unseren ersten viralen Hit auf dieser viralen Plattform hinten raus halt dann nachher. Es war die Corona-Zeit, also es quasi kam alles zusammen, alle sind zu Hause.
Genau, also Corona-Zeit auch, staatlich verordnet zu Hause bleiben. Ja, jeder pflegt seine Netzwerke, seinen Garten, nicht die sozialen Kontakte, weil die waren ja verboten. Und dann wird zu Hause eben Entertainment irgendwie vollzogen.
Genau. Okay. Dann wird dann zu Hause Bubble Shooter gespielt auf Facebook. Wir haben damit aber auch dann neue Zielgruppe erschlossen. Also vorher waren es, wie gesagt, Frauen aus den USA. Und dann auf einmal waren es quasi Männer, junge Männer aus Indonesien oder Indien, die da entsprechend gespielt haben und mega engaged waren. Ich habe erst vorgestern gelernt gehabt, als wir gerade unser KPI-Meeting haben, Leute spielen dieses Spiel immer noch. Es gibt Leute, die spielen das 9 Stunden am Tag. 9 Stunden am Tag. Ich habe das gesehen und dachte mir so, das kann doch nicht wahr sein, Alter, nachher. Also sind mega drin und haben halt hunderte Millionen von Punkten da drin halt dann nachher.
Ja, aber da kann man kein Geld verdienen. Also die machen das wirklich, die setzen komplett ihre Zeit ein und der einzelne Revenue, den du als Spieler davon hast, ist, dass du im Bestenlisten oben stehst, die meisten Diamanten, Punkte, Coins hast, was auch immer. Okay.
Tatsächlich, genau, tatsächlich.
Und ihr ownt immer noch den Revenue Stream, das heißt Google oder welcher Werbepartner auch immer überweist an euch. Ihr überweist an Facebook.
Leider nicht mehr, tatsächlich.
Genau. Das wäre spannend gewesen bei den aktuellen Tagesgeldzinsen.
Ja, das wäre sehr, sehr schön gewesen auf alle Fälle. Nein, also quasi durch den Gang auf Facebook, ne, Facebook oder Meta in dem Sinne jetzt halt, dem ist natürlich wichtig, dass sie die gesamte Wertschöpfungskette eigentlich erstmal für sich vereinen. Das heißt also, wenn dort ein Nutzer einen Kauf tätigt, dann geht es immer über Facebooks Systeme. Und wir werden von Facebook gezahlt. Auch das Gleiche, wenn
ihr
die Werbung...
Aber ihr shared immer noch.
Genau. Also wir kriegen quasi von Facebook immer noch einen Anteil entsprechend halt. Nur, dass wir quasi jetzt nicht mehr den Bruttoumsatz in Anführungsstrichen bekommen, sondern jetzt den Nettoumsatz, also nach deren Share entsprechend bekommen.
Das macht ihr aber heute nicht nur für Meta, sondern das macht ihr für einige Plattformen.
Genau. Also wir haben jahrelang uns fokussiert gehabt auf Meta hauptsächlich. Wir gesagt haben, okay, es gibt wahnsinnig viele Opportunities links und rechts, aber lass uns erstmal fokussieren auf eine Plattform, dort richtig groß werden und vor allen Dingen halt dort richtig gute Spiele für bauen. Das heißt, mit den ganzen einfachen Spielen, wie jetzt ein Bubble Shooter, was jetzt auch nicht so einfach ist, aber okay, egal, kannst du halt außenrum, außerhalb dieses Ökosystem Facebook nicht genug Geld verdienen. Das heißt also, wir haben investiert in ein Spiel, nennt sich Solitaire Home Story, das quasi ein Budget von 1,5-2 Millionen Euro hatte und über ein Jahr gedauert hat, das zu entwickeln, wo wir quasi so eine Art Telenovela-Ansatz ein bisschen hatten. Das heißt, du kommst als Spieler jede Woche, jeden Mittwoch, Super Timing, ja, kannst auch jetzt. Ne?
Mittwoch ist Mittelstars-Tag.
Genau, ja. Jeden Mittwoch ist auch so der Home-Story-Tag, kommen halt unsere Zielgruppe ins Spiel, um halt die Story weiterzufolgen, die Telenovela entsprechend weiterzufolgen. Das heißt also, du hast quasi ein Element, wo du einen Charakter spielst, mit dem du dich identifizieren kannst. Das ist in diesem Fall Alice, die kommt nach Hause zu ihrem Vater, das Haus ist zerfallen. Drumherum ganz viele Intrigen, ganz viele Probleme, die sie alle dann entsprechend löst. Und du als Spieler begleitest halt Alice in dieser Welt. Und das kannst du tun, indem du quasi unser Spiel spielst, Sterne sammelst und mit diesen Sternen in dieser Story vorangehst halt nachher.
Aber das ist ja dann schon ganz, ganz weit weg von, da ist eine Indie-Community, da sind Entwickler, wir entwickeln jetzt mal ein plattes Spiel, wo es ein Storyboard, da gibt es nicht mal, da gibt es eine Anforderung, Ego-Shooter, Bubble-Shooter, was auch immer oder ein Solitärspiel. Inzwischen designt ihr diese Spiele ja. Also es ist ja so ein bisschen wie Regie führen. Ne? Du brauchst ein Storyboard. Also irgendjemand muss das auch immer weiterentwickeln. Du sagst ja gerade 1,5-2 Millionen Entwicklungskosten. Da schiebst du schon ein ganz schön großes Boot auf eigene Kosten los. An diesen Kosten beteiligt sich Facebook ja nicht. Das ist ja euer Thema. Aber die Komplexität der Spiele nimmt zu. Dementsprechend sollten auch Haltedauern zunehmen, Monetarisierung und Co., weil die Tickets immer größer werden.
Genau, genau. Das ist aber auch so ein bisschen eine Entscheidung, die wir getroffen haben für uns. Das heißt, wir haben gesehen, okay, auf dem Markt, jeder kann diese einfachen Spiele bauen. Das ist keine Herausforderung mehr in dem Sinne. Also AI, selbst mit der AI kannst du dann prompten und sagen, bau mir das und jenes Spiel halt dann nachher. Das ist keine Herausforderung, sondern quasi die Herausforderung ist, Qualität zu schaffen. Also komplexe Spiele, die qualitativ so hochwertig sind, dass du Spieler hast, die das über Jahrzehnte hinweg entsprechend spielen oder auch dafür bereit sind, dafür Geld auszugeben.
Blockbuster-Spiele.
Blockbuster-Spiele, genau. Ist natürlich Hit or Miss, ne? Also du kannst natürlich auch jetzt, du kannst keine Blockbuster planen, das ist immer Risiko, wenn du reingehst halt. Aber, um jetzt nochmal zurückzukommen zu deinem Thema, es hilft dir massiv nachher außerhalb von Facebook auch neue Partnerschaften aufzubauen. Das heißt, wir haben ja jetzt zum Beispiel mit Microsoft haben wir angefangen, Microsoft Start. Wenn du einen Windows-Rechner hast, hast du ja diese Start-Button und dort mittlerweile habe ich jetzt gelernt, auch ganz viel Werbung drin halt. Und unter anderem wird dort beworben, werden dann auch beworben, Spiele beworben halt. Wir haben den Vorteil, dass wir nicht nur qualitativ sehr hochwertige Spiele haben, sondern auch einen riesigen Katalog haben an einfacheren Spielen halt. Und dann ein Facebook, der eine neue Plattform launcht, ein Microsoft, der eine neue Plattform launcht, sind natürlich total glücklich drüber, dass sie zum einen Content bekommen, viele, viele Spiele, die vielleicht mal alles abdecken halt, aber auch Blockbuster, die sie bewerben können halt hinten raus halt, wo sie sagen, meine, das ist unser Aufhänger, komm auf unsere Plattform, hier findest du auch das Spiel sowieso in der Qualität, wie du es kennst aus dem App Store. Das gleiche haben wir mit Samsung gemacht. Samsung hat gelauncht Samsung Instant Plays, was der Name auch schon sagt halt, du kannst instant loslegen, ja. Auch keine Installation. Muss nur noch links, nee, noch schon nach rechts swipen und hast dann dort auch entsprechend deine Spiele dabei.
Und dieses Instant Games, das ist heute eure DNA. Ihr seid einer der weltweit größten Instant Games Entwickler. Mit wie vielen Leuten bewerkstelligt ihr das?
Wir haben momentan so 105 Leute, wachsen gerade wieder, stellen nochmal ein, weil wir jetzt noch neue Spiele, weitere Spiele launchen wollen halt. In dem Metier tatsächlich einer der auch von der Anzahl der Leute einer der größten dabei.
Ich glaube, ihr arbeitet ja auch so, wie man es von einem Spieleentwickler erwarten würde. Ihr seid fully remote, ne? Also eure Entwickler und Mitarbeiter sitzen auf der ganzen Welt.
Genau, also wir haben 2020, war das dann mit Corona anfing, März 2020 haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir komplett ins Homeoffice gehen. Damals gezwungenermaßen. Mhm. Wir hatten ein Jahr vorher unser großes, schönes, neues Office bezogen und für viel, viel Geld ausgebaut und viele Investments gemacht dahingehend. Und ich war vorher nie ein Verfechter von Homeoffice, sondern habe das immer sehr kritisch gesehen halt. So gezwungenermaßen, wie gesagt, alle ins Homeoffice. Und dann die 2 Jahre, wo das dann das neue Normal war, kennengelernt, mitbekommen, okay, das ist ziemlich cool. Weil du zum einen brauchst du dieses Riesen-Office nicht, was ja auch für uns einen mittleren 6-stelligen Betrag im Jahr gekostet hat dann nachher. Plus die Leute, die du brauchst, um halt dann, ne, also Wasser und keine Ahnung was alles dazu haben. Und zum anderen aber auch, du die Möglichkeit hast, nicht nur in Berlin oder Deutschland zu hiren, sondern halt auf einmal dir die ganze Welt offen steht. Du musst Leute nicht mehr überzeugen, dass sie zu dir nach Berlin kommen, ja, dass sie ihre Familie hinter sich lassen, dass sie das Risiko eingehen für sie, ja, für uns ist es ja weniger Risiko als für sie, ne, dann auch diesen Move zu machen nach Berlin, dann diesen ganzen Heckmeck von Anmeldungen, Behörden, Banken, Wohnungssuche, Kindergarten, Schule und so weiter und so fort. Das ist ja alles wahnsinnig aufwendig hinten raus. Also dann vergehen ja Monate hinweg, bis du denn dieses Visa einfach auch in der Hand hast, wenn du jetzt außerhalb des europäischen Auslands kommst. Auf einmal konnten wir das konnte der theoretisch nächsten Tag einfach anfangen, ohne riesen Heckmeck. Er konnte da bleiben, wo er ist. Und wir haben sehr talentierte Mitarbeiter finden können entsprechend, ohne diese großartige Überzeugungsarbeit leisten zu müssen, jetzt nach Berlin zu kommen.
Ja, super. Und passt vor allem, finde ich, auch perfekt für euer Geschäftsmodell. Was ich vermisst habe, ist das ganze Thema Apple Store. Also ich habe quasi iPhone gehört und das war ja auch wirklich ein großer Change. Ja, ja. Habt ihr damit gar nichts zu tun mit Spielen im Apple Store?
Ich würde gerne damit wir zu tun haben. Wir haben es tatsächlich versucht. Wir haben mehrere Anläufe gestartet, um mit unseren Spielen auch erfolgreich zu sein im App Store. Ich glaube, wir sind mindestens 10 Jahre zu spät. Der Zug ist komplett abgefahren. Vielleicht finden wir nochmal den heiligen Grat. Wir bauen auch gerade ein Spiel, wo wir neue Ansätze einfach ausprobieren, um dann doch endlich im Mobile Store erfolgreich zu haben. Aber bisher ist es uns leider verwehrt worden, halt, dass wir da erfolgreich sind. Halt.
Also es ist nicht quasi mit Absicht, ihr habt den gemieden, sondern bisher sind die anderen Geschäftsmodelle irgendwie spannender und haben besser funktioniert und dann betreibt man eben die, wo es ganz gut funktioniert und treibt die voran.
Genau. Wahrscheinlich auch, würde ich sagen, persönlich, glaube ich, auch 2009, 2011, 2010, den Fehler gemacht, dort nicht offen genug zu sein, dem gegenüber, weil wir dann damals auch von der DNA waren wir mehr Publisher als Entwickler. Das heißt, wir haben es auch verschiedene Hintergründe oder verschiedene Probleme, die man wahrscheinlich hätte lösen können halt dann nachher. Nicht zu hören auf Mitarbeiter vielleicht auch einfach mal, sondern von so aus, nein, du bist schlauer und weißt es besser halt dann nachher hinten raus halt. Ich weiß nicht, ob ich es bereue, heutzutage diesen Weg gegangen zu sein halt. Ich glaube, auch die Nische, die wir gefunden haben, bin ich sehr, 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 sehr happy mit drüber. Aber trotzdem wurmt es mich.
Wollte ich gerade sagen, als Mittelständler und gerade bei deiner Story ist es ja ganz, ganz oft auf Sicht fahren. Ne? Mhm. Das ist total toll. Also auch wir sehen ja, AI ist ein riesengroßes Thema. Trotzdem setzen wir hier AI im Alltag ganz viel mit den Mitarbeitern ein, noch ganz wenig im Produkt. Aber das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen. So wäre ich gern früher dabei gewesen. Ja klar, auf jeden Fall. Aber auf Sicht fahren sichert halt Arbeitsplätze und bringt ja auch stabilen Cashflow. Und vielleicht werdet ihr heute sonst eine von vielen App-Store-Entwicklerbuden. Aber so seid ihr halt eine der weltweit größten Instant-Entwicklerbuden. Finde ich, das klingt alles ziemlich ordentlich, ja, trotzdem.
Danke dir.
Du hast ja das große Glück, dass du das Unternehmen mit deinem Bruder zusammen gemacht hast. Das Glück hatte ich ja auch die ersten Jahre, was ich ja super finde, weil du hast eben trotzdem so gewisse Komponenten. Also es ist nicht immer ganz einfach für die familiäre Konstellation, aber es ist eben trotzdem so, dass du sagst, man kann sich grundsätzlich aufeinander verlassen. Ja, du hast ja eben ein paar Themen, gerade dieses Vertrauensthema, dieses beide ziehen an einem Strang, beide kennen sich ja schon ihr ganzes Leben lang. Das hat ja irgendwie auch einen Vorteil, finde ich. Und jetzt ist es aber natürlich, hast du ja in deinem Alltag auch viele, es gab ja Rückschläge, also auch signifikante Rückschläge. So, es gibt die nächsten 6 Monate kein Geld von Google, bin ich jetzt einer der größten. Wie gehst du damit um? Also hast du da irgendetwas, wo du sagst, das hat mir eigentlich immer geholfen, das begleitet mich vielleicht auch schon mein ganzes Leben, das brauche ich zum Ausgleich auch.
Was mir extrem hilft, ist definitiv sich verlassen zu können, natürlich auf meinen Bruder. Wir haben es super, super eingegroovt. Er kümmert sich um einen komplett anderen Bereich als ich, also kümmert sich um, also was Produkt angeht oder auch Marketing, und ich mache eher typischen CEO-Tätigkeiten, Finanzstrategie, Personal-Themen halt dann nachher. Das zum einen, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, da mit den man zu haben, wie gesagt, auf den man sich verlassen kann. Persönlich jetzt für mich, um dort quasi einen Ausgleich zu schaffen, ist es zum einen, ist es die Familie, also dort auch dann wirklich abzuschalten zu können und zu sagen, okay, hey, ich kümmere mich jetzt hier quasi um meine Kinder. Andererseits aber auch Sport. Das heißt, ich gehe, bin, weiß ich, will nicht sagen, begnadeter, aber sehr, sehr, also ich mag die Langstrecke. Das heißt, ich laufe halt meine kleine Strecke sind 8 Kilometer, meine normale sind 15 Kilometer. Und wenn ich mal richtig crazy gehe, mache ich einen Halbmarathon halt. Das ist so meine Entspannung für den Kopf einfach auch halt, weil ich dann über viele Sachen einfach nachdenken kann oder Podcasts höre halt dabei. Und auch dafür entsprechend auch Zeit für mich einfach habe. Da ist niemand da, der mich anpingen kann oder anruft oder irgendwie fragt oder was ich was, sondern da bin einfach nur ich, der Weg, und mehr ist da nicht einfach nachher. Das hilft mir extrem.
Ja, und Unternehmertum ist ja auch ganz viel Marathon eigentlich, ne, wenn man ehrlich ist. Das ist ganz, ganz oft Stringenz, Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit. Ich finde, das passt ganz gut. Ich gehe auch viel laufen. Das ist schon etwas, was den Kopf auf jeden Fall frei bekommt. Also wenn der Tag richtig, richtig schlecht war, will man ja auch nicht nach Hause kommen und das bei der Familie abladen, sondern eigentlich will man, und da finde ich, so eine halbe, dreiviertel Stunde laufen gehen oder auch eine Stunde, das bringt einen runter und dann sind die Themen auch erstmal wieder weg, schüttet ja auch Endorphine aus und so, also geht danach auch besser.
Ich merke es halt auch immer, also muss man meine Frau fragen, ich glaube, wenn ich eine Woche oder 2 Wochen nicht laufen konnte, auf Woche immer Gründen, ne? Man ist krank oder hat sich das Bein gebrochen oder keine Ahnung was, dann merkt sie schon, glaube ich, wie unausgeglichen ich werde halt dann.
Ja, genau.
Und dann schickt sie mich auch relativ schnell wieder auf die Laufstrecke, damit ich dann quasi einfach runterkommen kann halt.
Was glaubst du, was dein größtes Talent ist als Unternehmer? Oder wo du sagst, es ist ein Talent, das hilft mir, glaube ich, ganz viel im Alltag.
Ist immer schwer, sich selber natürlich einzuschätzen. Was ich immer gehört habe von vielen Leuten, und ich glaube, damit haben sie auch tatsächlich recht, ist, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis. Also ich weiß meistens relativ genau, ob jemand passt oder nicht passt dann nachher. Bin auch wahrscheinlich auch vom Gemüt her erst immer sehr, sehr skeptisch gegenüber Menschen, gerade neuen Leuten. Werde sehr, sehr oft auch dafür unterschätzt komplett, weil ich vielleicht nicht der jetzt so, yo, hier, der Entertainer bin, der auf die Bühne rennt und tschakka, sondern erstmal guck mir die Situation erstmal an und dann entscheide ich hinten raus halt. Aber das hilft mir sehr, um halt dann einfach auch Menschen entsprechend einzuschätzen. Und bisher eigentlich toll, 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 auch eine gute Menschenkenntnis einfach an den Tag gelegt habe.
Das halte ich auch. Der Mark Miller hat ja gesagt hier im Podcast, die meisten Unternehmer sind Menschenfänger. Menschenfänger finde ich so ein bisschen negativ konnotiert. Du begeisterst ja auch Menschen. Du musst am Ende des Tages, ne, also es ist schön, wenn du der beste Buchhalter bist. Das ist super, wenn du quasi super geil programmieren kannst. Es ist aber ja schon so, dass du, das ist ja Personal, Strategie, Finanzen, du redest ja ganz viel mit Partnern, auf die du dich verlassen können musst, Rechtsanwälte und Co. Du hast Mitarbeiter im Einstellungsprozess, die 10.000 Kilometer weit weg sitzen, wo du ja gar nicht weißt, was dich erwartet. Ich glaube, da braucht man auch Menschenkenntnis. Also ich glaube auch, dass es Menschenkenner sind meistens auch Menschenfreunde. Und als Unternehmer sollte man sich ja auch versuchen zu bewahren, Menschenfreund zu bleiben und auch Lust zu haben auf neue Mitarbeiter. Ich kenne ganz viele Unternehmer, die sagen, boah, ich will gar nicht mehr Mitarbeiter haben. Ich ärgere das alles und Co. Und ich finde, solange du immer noch siehst, ein neuer Mitarbeiter ist auch eine neue Chance, Dinge anders zu machen und Dinge dazuzulernen und schneller zu werden oder ganz neue Sichtweisen zu entwickeln. Ich glaube, solange ist es auch extrem cool und der Weg macht auch Spaß. Also ich finde diese Rolle eigentlich auch ganz schön als CEO, wo du eben sagst, operativ habe ich Leute, die sind viel, viel stärker an den Themen, die ich mache. Aber das alles zusammenzuhalten und vielleicht auch mit Bauchgefühl ein bisschen was auszugleichen, das ist ja nicht ganz unrelevant.
Ja, also generell halt, ne? Also ich immer Leute zu suchen, die mindestens immer 50% schlauer sind als man selber.
Genau.
Also nicht immer quasi, das ist ja so ein bisschen Fehler. Ich habe in der Vergangenheit auch diverse Fehler dahingehend gemacht gehabt, ne? Dass man dann eher guckt, okay, dass man einfach schaut, okay, man holt jemanden an Bord, der einfach in einem Bereich deutlich mehr Erfahrung hat und in dem Bereich dann auch helfen kann. Wie gesagt, pivotet in verschiedenste Richtungen mittlerweile vom Publisher. Ich kann sehr gut dir was verkaufen, aber ich habe keine Ahnung von Game Design halt nachher. Und dann jemanden zu holen, der das entsprechen kann. Oder ein Game Studio. Wie funktioniert so ein Game Studio? Keine Ahnung. Ich habe nie ein Game Studio gehabt. Und dann jemanden zu holen, der das schon jahrelang macht oder Jahrzehnte hin macht entsprechend und dann dir erklären kann, wie es funktioniert. Und du versuchst einfach nur so zu unterstützen, alle Möglichkeiten in die Richtung zu geben, damit dann dort derjenige halt auch alle Möglichkeiten einfach bekommt.
Ich habe letztens mal gehört von einem echt guten Unternehmer, der sagt, ich bin der Zulasser. Also ich habe ganz viele schlaue Leute um mich herum und ich sitze bei den Meetings auch dabei, aber manchmal ist einfach meine Tätigkeit nicht zu verhindern, sondern zuzulassen und Dinge zu befeuern und zu befördern. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Einstellung, wenn du so sagst, okay, ich gucke mir alles an und das, was Sinn macht, unterstütze ich und das, was wenig Sinn macht, da greife ich gerne ein. Aber eigentlich weiß ich, dass die alle hier einen ziemlich guten Job machen und ich nur zu 1% irgendwie regulativ eingreifen muss. Und damit ist ja auch mein Tag irgendwie ganz cool. Hast du irgendwelche Mentoren, Werte, also auch, wo du sagst, da habe ich eine ganze Menge von mitgenommen, danach lebe ich auch, das gebe ich an meine Kinder weiter, wo du sagst, ich glaube, das ist auch ganz gut, als Unternehmer nach gewissen Grundsätzen zu handeln oder demjenigen zuzuhören oder derjenigen.
Ich habe deinen Podcast ja vorher gehört und dann auch mit diese Frage kam immer wieder auf. Und
oh, da dachte, freuen wir uns ja. Das ist ein ganz großes
Lächeln in meinem Gesicht. Ich dachte auch. Mir halt so, oh Gott, was kann ich darauf antworten? Und ich habe echt gekramt und gewühlt irgendwie und in meinem Kopf, ich habe viele sehr, sehr spannende und interessante Menschen in meinem Leben kennengelernt. Und ich glaube, es gibt nicht die eine Person, die alles geändert hat. Es gibt viele Personen, die mich in die eine oder andere Richtung dann immer nochmal umgeschlagen haben halt. Und ich glaube, das Ganze ergibt es dann nachher. Ja. Also ich meine, ich hatte einen sehr guten Freund damals in München oder habe immer noch einen sehr guten Freund, der aus damals in München war halt, der mir dieses Unternehmertum als solches näher gebracht hat zum Beispiel und mir erklärt, okay, was bedeutet das dann eigentlich dann nachher halt. Dann eine meiner ersten Mitarbeiterinnen damals halt entsprechend halt dort im Sales nochmal einen riesen Fortschritt gegeben hat. Dann hatte ich auch dort Projektmanager dabei, die geholfen haben, ein bisschen das Chaos zu ordnen, würde ich mal sagen. Halt dann raus halt, also auch von außen sehr viel Input gebracht haben. Es ist, wie gesagt, von meinen Eltern definitiv sehr, sehr viel mitbekommen und mitgenommen worden halt dann nachher halt. Also dieses, das ist das Gesamte nachher, was einfach dann auch mich halt nachher ausgemacht hat nachher und währenddessen natürlich auch mal dazugelernt. Also was heißt das, wenn du 20 Leute hast, ist ganz anders, wenn du 50 oder von 50 auf 100 gehst auf einmal oder von 100 auf 120 dann nachher, dann merkst du, okay, das ist jetzt, das kannst du nicht, das musst jedes Mal neu lernen, musst jedes Mal neu anders organisieren hinten raus und das bringt immer neue Herausforderungen. Aber wie gesagt, das macht das Ganze halt auch so spannend.
Das schaffen auch die meisten nicht, ne? Also diesen, der Florian Heinemann hat mal zu mir gesagt, der Robert Gens von Zalando, der ist ja von Tag 1 dabei. Tag 1 heißt halt 3 Mitarbeiter, aktuell 20.000 Mitarbeiter. Sagt, hätte mich irgendjemand gefragt, ob der Robert das durchsteht als Manager auch, also diesen Weg so schnell lernt und ihn begleiten kann, hätte ich gesagt, das wird nichts. Und ich glaube, das ist ja wirklich, was du gerade sagst. Es gibt, die meisten Menschen verharren denn irgendwie bei 15 Mitarbeitern, auch so im Handwerk, ne? Ich habe einen Elektrikerfachbetrieb, 10 Mitarbeiter, wollte eigentlich nie mehr haben. Und dann ist auch gut. Und vielleicht wäre auch 20, 30 Mitarbeiter gar nicht gut gewesen. Es gibt ja nur diverse Gründe dafür, das nicht zu machen. Und das ist eigentlich relativ spannend, wenn du dich als Unternehmer so linear entwickelst, weil das heißt, du musst halt immer hinterher sein. Das ist eine Organisation mit 30 Leuten, ist anders als eine mit 100. Und das ist ja schon auch für dich irgendwie ein Stahlbad, durch das du da irgendwie durchgehst und wo du sagst, ja, das hält mich eigentlich ganz gut auf Trab. Du bist der Papa von 3 Kindern. Hast du irgendwelche Werte, die dir wichtig sind, deinen Kindern weiterzugeben?
Ich glaube, nachher ist es Respekt, glaube ich, ist es halt einfach nur. Also quasi Sachen nicht als gegeben hinzunehmen, sondern einfach trotzdem gegenüber jedem, mit dem du zusammenarbeitest, sozusagen, oder auch mit dem du zu tun hast, immer Respekt einfach aufbringst. Ich glaube, das ist, finde ich, mit das Allerwichtigste, meiner Meinung nach halt. Also sind halt, ist eine sehr privilegierte Lage, in der sie aufwachsen hinten raus halt dann nachher und trotzdem verstehen, das ist nicht selbstverständlich. Ja, oder auch, weiß nicht, Leute, die zu Hause sauber machen, in dem Sinne halt dann trotzdem gleich behandeln, wie sie uns behandeln, in dem Sinne halt dann nachher. Das finde ich ist extrem wichtig. Halt. Das ist auch gegenüber meinen Mitarbeitern, egal was der oder diejenige tun nachher, ich würde niemals auf die Gedanken kommen und sagen, hey, ich bin jetzt hier Chef, mach mal jetzt hier, keine Ahnung, was halt dann nachher. Oder ich behandle mich immer anders. Oder ich sage immer halt, hey, ping mich einfach bei Slack an oder kommt zu mir virtuell rein nach dem Motto halt dann nachher. Ich bin genauso wie jeder andere auch halt von uns. Nur habe ich quasi einfach eine andere Aufgabe, als du hast in dem Sinne halt. Aber jeder als Gesamtes ist halt extrem wichtig in diesem ganzen Gefüge.
Das finde ich sehr gut. Jetzt haben wir unsere Hörer ja und Zuhörerinnen auf die Folter gespannt. Zum Schluss versprechen wir einen Lifehack. So, das heißt, auch du musst jetzt dieser Aufgabe begegnen. Hast du irgendeinen Lifehack, den du unseren Hörern und Zuhörern empfehlen kannst? Und sagst, das hilft mir im Alltag. Da habe ich festgestellt, das mache ich, das läuft ganz gut.
Ja, also ich habe vor kurzem damit angefangen, ehrlich gesagt. Ich habe es mir immer vorgenommen, habe es nicht hinbekommen gehabt, halt, dass ich mir 2 Vormittage in der Woche wegblocke. Was heißt wegblocken? Ich habe keine Termine. Ich habe keine Telefonate, ich habe keine Meetings, ich mache keine anderen Geschichten, sondern habe einfach einen Fokus auf Arbeit, die ich schon seit 2 Wochen machen möchte, gefühlt halt dann nachher halt. Und das hilft mir extrem gut. Also weil ich dann einfach tatsächlich merke, ich kriege Sachen einfach fertig. Ja, wo ich vorher quasi von Meeting zu Meeting gerannt bin oder zwischendurch angefangen habe, dann wieder ein Meeting, eine halbe Stunde, fängst du wieder an und du brauchst ja immer dann bestimmte Zeit, bis du dann vom Kopf her auch einfach reinkommst und diese Ruhe einfach findest halt dann nachher. Und seitdem ich das jetzt mache, ist immer mein Dienstag oder mein Freitagmorgen, ist halt immer von, weiß ich, 9 bis 12 ist weggeblockt alles halt entsprechend. Und das hat mir, also hat mich selber beruhigt so ein bisschen, weil ich halt diese Sachen wegbekomme.
Weil du das Gefühl hast, auch wieder was zu schaffen. Ansonsten hast du immer das Gefühl, du bist so beyond allen, aber du schaffst nichts. Und aus jedem Meeting erfolgt ja eigentlich auch im Regelfall eine Aufgabe für dich, nicht nur für die Mitarbeiter.
Ganz genau.
Die bleiben sonst liegen. Ja, nee, finde ich gut. Mit dem Lifehack kann ich leben.
Das Sortieren der Gedanken halt dann ja auch.
Alex, tausend Dank. Ich fand einen mega, mega Podcast. Schön, dass du hier warst. Hat mir sehr gefallen. Und für euch heißt das, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann natürlich liken, kommentieren, auf allen möglichen Plattformen, natürlich auch bei den Partnern, die Alex gerade genannt hat. Also auch wir sind natürlich bei YouTube, bei Facebook sind wir, glaube ich, auch, bei Insta und bei LinkedIn. Und ansonsten, vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Ich wünsche euch eine super erfolgreiche Woche und sage bis bald.